Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Matthias Melliker.
Und mit mir, mit Hilde Regeniter.
Hilde, kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal in eine neue Stadt gezogen bist oder wie du deine erste Arbeit begonnen hast?
Klar, kann ich natürlich. Ist zwar schon eine Weile her, ehrlich gesagt, aber das waren doch ganz schön aufregende Tage.
Ja, mir geht's da ähnlich. Da waren zwar auch oft unangenehme Situationen dabei, aber im Nachhinein habe ich das Gefühl, an diesen Situationen auch gewachsen zu sein. Hast du dir schon mal überlegt, dass es in solchen Momenten vielleicht schön gewesen wäre, jemanden an seiner Seite zu haben?
Manchmal hatte ich sogar jemanden an meiner Seite, der mir geholfen hat. Das war natürlich super, und wenn ich es nicht hatte, habe ich es mir auf jeden Fall gewünscht, klar.
Vor allem für jemanden wie Lars Wedde wäre es so etwas hilfreich. Lars ist 25 und seit ein paar Jahren weiß er, dass er Asperger hat.
Asperger kennen wir alle irgendwie, haben wir schon mal gehört, aber was genau ist das nochmal?
Das ist eine autistische Störung, und weil er dieses Asperger-Syndrom hat, erlebt er alles viel intensiver, so auch Unsicherheiten, die wir alle in solchen Situationen haben. Das ist manchmal so schlimm, dass es ihn quasi handlungsunfähig macht.
Oh je, wie kommt er denn dann überhaupt klar?
Zum Glück bekommt Lars Hilfe, zum Beispiel von einem Betreuer, der extra für ihn da ist, um ihn in kritischen Situationen zu unterstützen. Dieser Betreuer heißt Jörn Brieger, und den besuchen wir gleich mal in seiner WG, denn heute fährt er zu Lars in die WG, und was die beiden dort zusammen erleben, erfahren wir gleich in der Sternzeit.
Und zwar in unserer Sternzeit-Reportage Asperger Alltag, warum Lars und Jörn bei Move Out mitmachen. Was Move Out ist, das klären wir natürlich im Laufe der Sendung, und wir kümmern uns gleich als nächstes nochmal ein bisschen genauer um das Asperger-Syndrom. Bis gleich. Domradio Sternzeit, und unsere Sternzeit, die heißt Asperger Alltag. Wir lernen nämlich heute den Lars Wedewer kennen. Das ist ein junger Mann, der Asperger hat. Du hast ihn begleitet, Matthias. Wusstest du vorher schon, was Asperger ist?
Also ich hatte so eine vage Vorstellung, wusste, dass es mit Autismus zu tun hat, aber genau könnte ich dir es dir ehrlich gesagt nicht erklären.
Tja, ehrlich gesagt, da geht es mir ganz genau wie dir, und weil wir aber trotzdem ja doch ein bisschen Hintergrundwissen brauchen, bevor wir hier anfangen, über einzelne Asperger-Patienten zu sprechen, haben wir uns was Schlaues ausgedacht.
Ja, wir haben nämlich ein bisschen gewildert auf der Seite des Vereins Autismus Köln-Bonn e.V. und uns da die Erklärung stibitzt, die dort anbieten.
Genau, und die hören wir jetzt.
Beim Asperger-Syndrom zeigen sich wie beim frühkindlichen Autismus ebenfalls qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion. Hinzu kommen ungewöhnliche, intensive und umschriebene Interessen. Es können auch begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten auftreten. Allerdings fehlt eine klinisch eindeutige Verzögerung der gesprochenen oder rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung. Menschen mit Asperger-Syndrom zeigen nicht selten ein fehlendes Interesse an Gleichaltrigen oder verhalten sich ungeschickt im Umgang mit ihnen. Es fehlt ihnen häufig die intuitive Fähigkeit, Gefühle und soziale Situationen ausreichend zu verstehen und die Fähigkeit, angemessen Kontakt aufzunehmen. Sie gehen häufig unerkannt in ganz normale Schulen, wo von ihnen auch ein ganz normales Verhalten erwartet wird. Und spätestens hier fallen sie durch ihr merkwürdiges Sozialverhalten auf. Häufig spielen sie lieber alleine oder mit Erwachsenen und brauchen oft eine soziale Pause. Wenn sie mit anderen Kindern spielen, fallen sie durch eine besondere Selbstbestimmtheit oder soziale Ungeschicktheit auf. Dazu tragen auch sprachliche Besonderheiten bei zum Beispiel gestelzte Sprache, auffällige Sprachmelodie, Fixierung auf bestimmte Themen. Sie entwickeln nicht selten Spezialinteressen, wie zum Beispiel Wetterkarten, Fahrpläne, technische Details, und sind für andere Themen, zum Beispiel in der Schule, nur schwer zu motivieren. Bei ihren Spezialkenntnissen können sie erstaunliche Fähigkeiten zeigen. Diese Fähigkeiten kontrastieren aber meist in hohem Maße mit Problemen im alltagspraktischen Bereich. Viele Kinder mit Asperger-Syndrom sind im Motorischen, zum Beispiel Ballspielen, Handschrift, ungeschickt, vermeiden sportliche Aktivitäten und geraten oft in eine Außenseiterposition. In der Schule wirken sie auf ihre Mitschüler fremd und beunruhigend und werden daher oft Opfer von Ausgrenzung und/oder Mobbing. Im Gegensatz zu Kindern mit Kanner-Syndrom werden Kinder mit Asperger-Syndrom erst relativ spät, manchmal erst nach dem Grundschulalter, diagnostiziert. An diese Kinder werden nur allzu häufig Anforderungen gestellt, die sie nicht erfüllen können. Ihre Störungen werden oft nicht ernst genommen. Das Asperger-Syndrom gibt es in jeder Ausprägung. Es ist aber nicht per se ein leichter Autismus.
Puh, das war jetzt schon so ein ganz klein bisschen schwere Kost, aber auf jeden Fall wissen wir auch ein bisschen mehr, ne, Matthias?
Genau.
Und bevor wir dann gleich unsere beiden Protagonisten kennenlernen, den Lars und den Jörn, müssen wir aber erst nochmal dich vorstellen, unseren Sternzeit-Reporter heute. Matthias Melliker heißt du, und was dich sonst noch so ausmacht, das sagen wir dann gleich. Für unsere Sternzeit-Reportage zum Thema Asperger-Alltag müssen wir jetzt unseren Sternzeit-Reporter zum Thema vorstellen. Das bist du, Matthias Melliker.
Hallo.
Wie alt bist du?
Ich bin 27.
Was machst du jobmäßig?
Also ich bin quasi hauptberuflich noch Student. Ich studiere Literaturwissenschaften in Bonn und arbeite auch fürs Domradio natürlich.
Weißt du schon, wo du so berufsmäßig mal hin willst?
Also ich habe jetzt schon Praktika, journalistische Praktika gemacht, auch im Verlag, und ich finde beides sehr interessant. Also Lektorat interessiert mich sehr, aber eben auch Journalismus, und das möchte ich mir auf jeden Fall irgendwie beides gerne erhalten eigentlich.
Was sind deine Hobbys?
Ja, also mein Studium interessiert mich sehr. Also ich bin sehr literaturbegeistert, aber auch sehr musikbegeistert, zeichne sehr gerne, solche Dinge finde ich gut. Aber auch natürlich mit Freunden treffen, Kino.
Warum hast du Lust gehabt, dich ausgerechnet mit dem Thema Asperger-Syndrom zu beschäftigen?
Also während meines Zivildienstes habe ich in einer heilpädagogischen Waldorfschule gearbeitet, und da war ich sozusagen Klassenbetreuer, und ein kleiner Junge, der auch Autismus hat, war mir an die Seite gestellt, und um den habe ich mich gekümmert, und deswegen interessiert mich auch dieses Thema schon sehr und ist auch so ein bisschen Herzensangelegenheit, kann man vielleicht sagen.
Das sagt Matthias Millecker, er ist unser Sternzeit-Reporter heute in der Reportage Asperger Alltag, warum Lars und Jörn bei Move Out mitmachen. Du hast nämlich den Jörn begleitet, der wiederum den Lars in seinem Alltag begleitet. Und was du da alles erfahren hast, das sagen wir gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Hä? Ich war doch schon so in der Farbe davon.
Aber du kannst ja auch wieder verlieren. Da wussten wir, dass die Länder dann anscheinend überfahren in dem Moment.
Shit, jetzt habe ich ihn ins Ausgeschlagen. Toll.
Der kommt noch wieder.
Ja, und ich bin im Aus. Scheiße, ich wollte die Kugel kaputt schlagen.
Ja, aber ich glaube, jetzt ist er weg. Trampolin. Das ist ein Trampolin.
Da geht's ja ganz schön ab, Matthias. Was genau ist da bitte los?
Ja, so oder so ähnlich klingt das, wenn man in einer WG zusammen das Nintendo-Spiel Super Smash Bros. Spielt. Das ist so eine Art Prügelspiel, in dem man zum Beispiel Super Mario gegen Donkey Kong antreten lässt. Und die Stimmen, die du gehört hast, das waren einmal Lars und Sophia, die zusammen in einer WG wohnen, und Jörn, mein Mitbewohner. Und ob du es glaubst oder nicht, so klingt es auch, wenn Jörn arbeitet.
Ganz ehrlich, nach wirklich schwerer Arbeit hat sich das nicht angehört.
Ja, stimmt. Das klingt eher nach einem normalen WG-Leben. Und genau das ist es eigentlich, was Jörns Aufgabe ist, ein WG-Leben mitzugestalten.
Das musst du mal ein bisschen näher erklären.
Also wir sind zu Gast in einer WG, nicht irgendeiner, sondern einer im Gebäude des Autismus Köln-Bonn e.V. Hier leben vier junge Erwachsene, die das Asperger-Syndrom haben. Und das Ganze ist Teil eines Projekts, das Move Out heißt.
Und Björn arbeitet eben für, nicht Björn, Jörn heißt er, Jörn arbeitet für Move Out.
Genau. Also er steht einem der WG-Bewohner zur Seite, der Lars heißt. Und ja, man kann sagen, dass es auch zu seiner Arbeit gehört, Nintendo zu spielen. Denn für das, was Jörn da tut, ist es eigentlich das Wichtigste, dass er sich mit Lars gut versteht und dass sie im besten Fall sogar Freunde werden.
Vielleicht kannst du uns den Jörn ja mal ganz kurz vorstellen. Ich habe den Eindruck, du kennst ihn ganz gut.
Ja, das stimmt. Ich kenne Jörn schon sehr lange. Jörn ist Student und 27 Jahre alt. Ich würde sagen, er ist ein sehr extrovertierter, selbstbewusster Typ, der, wenn er nicht gerade ein Liedchen vor sich her singt, eins pfeift. Sehr lebensfroh und zum Beispiel in Spielen sehr ehrgeizig, aber auch sehr pflichtbewusst und äußerst loyal. Was er sonst noch so macht, erklärt er am besten selbst.
Ja, ich bin der Jörn. Ich studiere jetzt hier in Köln seit 8 Semestern Sonderpädagogik auf Lehramt. Genau, und das dauert noch 2-3 Semester, dann bin ich fertig. Ja, meine Hobbys sind Gitarre spielen, ich spiele gern Fußball, gehe gern grillen, treffe mich mit Freunden. Dann mache ich noch an der humanwissenschaftlichen Fakultät hier in Köln die Erstsemesterbetreuung. Da fahren wir mit den Erstsemestern ein Wochenende weg. Wir machen eine Scotland-Köln-Tour mit fast 800 Leuten dann durch die Kölner Innenstadt, organisieren diverse Partys und haben einfach eine gute Zeit zusammen.
Außerdem hat Jörn noch einen Nebenjob als Betreuer für Lars beim Autismus Köln-Bonn e.V. Und bei seiner Arbeit hilft Jörn Lars im Alltag, auf der Arbeit und in seiner WG klarzukommen.
Du hast mir erzählt, dass Jörn mit dir zusammen wohnt, dein Mitbewohner ist. Heißt das, der hat denn jetzt eigentlich zwei WGs?
Oh, nicht ganz. Also Jörn wohnt seit 2011 in Köln und seit 2013 wohnen wir zusammen in einer WG am Hansaring. Hier wohnt er. In der WG, in der Lars wohnt, ist er ungefähr ein-, zweimal die Woche.
Gucken wir doch mal auf euer WG-Leben. Wie läuft das denn so?
Das ist alles sehr unkompliziert. Wir sind, glaube ich, beide sehr umgängliche Typen. Wir kennen uns auch schon sehr lange, teilen viele Interessen und deswegen unternehmen wir auch viel gemeinsam. Spielen zum Beispiel Nintendo oder Brettspiele, gehen ins Kino und einmal in der Woche kocht der eine für den anderen. Wir beide sehen jetzt schon auf mehrere Jahre WG-Erfahrung zurück. Wir haben schon während unseres Zivildienstes zusammengelebt und seitdem auch noch in diversen anderen WGs. Man kann sagen, dass wir mittlerweile gelernt haben, worauf es uns in einer WG ankommt. Damit das Zusammenleben gut funktioniert, Jörn, ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich gut kennenlernt.
funktioniert ja auf jeden Fall, dass man irgendwie gleichen Interessen hat, dass man sich gut versteht. Auch auf jeden Fall, jedenfalls war das bei mir so, dass man sich auch kennt. Ich habe auch zwischenzeitlich ein Jahr in einer Studentenwohnheims-WG gewohnt, wo die Leute zwar auch nett waren, aber die waren mir ein bisschen zu sesshaft, kann man sagen. Die waren auch viel älter als ich. Und die anderen Jahre, wo ich nur mit Leuten zusammen gewohnt habe, die ich schon sehr lange kenne und die auch meine Freunde sind, waren das auf jeden Fall von der Wohngemeinschaft her und vom alltäglichen Zusammenleben auf jeden Fall die besseren Jahre.
Jetzt haben wir gehört, wie es bei mir und Jörn zu Hause ist, aber hast du auch WG-Erfahrungen, Hilde?
Oh ja, die habe ich. In meinem langen Studentenleben habe ich in der einen oder anderen WG gewohnt und in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und da war ehrlich gesagt alles dabei, von Zweck-WG, wo es nicht so gut gelaufen ist, von fast symbiotischen Verhältnissen. Also unterm Strich finde ich aber Wohngemeinschaft eine tolle Lebensform.
Ja, was für das WG-Leben ja auch ganz gut sein kann, ist, wenn sich die Mitbewohner in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. So ist es zum Beispiel bei Jörn und mir. Wir sind beide Studenten. Er macht Sonderpädagogik, ich Literaturwissenschaften. Und ich denke, das ist auch hilfreich in der WG in Weidenpesch, wo Lars lebt. Die meisten von ihnen leben dort zum ersten Mal außerhalb der elterlichen vier Wände. Wahrscheinlich können sich das viele vorstellen, wie das ist, wenn man von zu Hause aus oder in eine neue Stadt zieht. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Genf in der Schweiz gelebt und ich erinnere mich noch, dass es mich teilweise sehr viel Überwindung gekostet hat, Leute anzusprechen und neue Freunde zu machen. Kennst du das auch, Hilde?
Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, das kennen wir fast alle. Vielleicht alle die, die nicht die absoluten Rampensäue sind, und das sind dann am Ende ja die wenigsten. Also wenn man wo neu ist.
Genau, und ähnlich ist es auch bei Lars. Er erlebt diese Unsicherheiten, die jeder von uns da hat, aber viel stärker als die meisten. Und da ist es gut, jemanden an die Seite gestellt zu bekommen, der einem in diesen Stresssituationen hilft.
Also das heißt, der Jörn, der leistet für den Lars ganz lebenspraktische Unterstützung.
Ja, genau. Er geht zum Beispiel mit Lars zum Amt oder zum Arzt und hilft ihm dort bei den Gesprächen, weil Menschen mit der Diagnose Asperger-Autismus oft Probleme damit haben, einfach so mit Leuten zu sprechen. Außerdem kümmert er sich aber auch mit Lars zusammen um dessen Freizeitgestaltung.
Einfach so dieses städtische Leben, dass man das auch mitbekommt, dass man zusammen ins Kino geht, ins Museum, also so die kulturelle Teilhabe.
Freizeitgestaltung, wie kannst du da helfen? Hängt ihr dann einfach ab zusammen oder wie ist das?
Ganz unterschiedlich. Also es kann auch sein, dass wir dann mal einen WG-Abend machen, zusammen Brettspiele spielen, kochen. Aber auch zum Beispiel der eine junge Mann, den ich unterstütze, der geht gerne ins Kino. Dann gehe ich zusammen mit dem ins Kino, was er alleine wahrscheinlich nicht machen würde. Ein großer anderer Anteil noch an dem, was ich da tue, sind im Endeffekt viele Gespräche führen, Reflexionsgespräche. Dann kommen so Fragen wie, Jörn, kannst du mir mal sagen, wie habe ich jetzt auf dich gewirkt bei diesem Verkaufsgespräch? War das jetzt zu angespannt oder wie hättest du es besser gemacht? Und einfach so ganz lebenspraktische Dinge. Das ist ganz wichtig, dass das reflektiert wird, und das hilft Menschen mit Diagnose Asperger dann auch im täglichen Auftreten.
Das klingt logisch. Der Jörn hat jetzt gerade, als er geredet hat, von dem jungen Herrn gesprochen. Aber um wen kümmert sich denn Jörn genau? Du hast schon gesagt, er heißt Lars. Was kannst du uns schon mal vorab verraten?
Ja, Lars ist 25 und lebt seit anderthalb Jahren in Köln. Er kommt ursprünglich aus Ahaus in Münsterland und ist nach Köln gezogen, um hier eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste zu machen. Übersetzt heißt das, er arbeitet mit Datenbanken.
Und eben diesen Lars, der mit Datenbanken arbeitet und der das Asperger-Syndrom hat, den lernen wir dann gleich endlich kennen.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Asperger-Alltag, warum Lars und Jörn bei Move Out mitmachen. Unser Thema heute in der Sternzeit-Reportage, und den Sonderpädagogikstudenten Jörn, den haben wir gerade schon so ein bisschen kennengelernt. Wir wissen auch schon, dass er bei Move Out mitmacht, und zwar indem er einen Asperger-Patienten betreut, den Lars. Den Lars haben wir ja bisher noch nicht gehört, Matthias.
Stimmt, aber bevor ich zu viel verrate, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mit Jörn in die U-Bahn steigen und gemeinsam in die WG nach Weidenpesch fahren, in der Lars wohnt.
Einverstanden. Und unterwegs kannst du uns ja dann mal ein bisschen was von Lars erzählen.
Ja, klar. Dass Lars das Asperger-Syndrom hat, das haben die Ärzte festgestellt, als er 20 war. Heute ist er 25 und lebt seit anderthalb Jahren in Köln und macht hier eine Ausbildung. Und Jörn arbeitet einmal die Woche mit ihm, damit er in seiner neuen Umgebung zurechtkommt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das für die beiden ganz am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, ein bisschen komisch war, ne? Also hatten die da gar nicht Berührungsängste?
Also Jörn meint, dass es da nicht mehr Berührungsängste gab wie bei jedem anderen ersten Treffen mit einem fremden Menschen. Lars hatte auch schon in Ahaus einen Betreuer, von daher wusste er in etwa, was auf ihn zukommt. Und deswegen ging es eher um die Frage, ob sich die beiden gut genug verstehen, sodass die zusammenarbeiten können. Danach ging es darum, dass das WG-Leben gut funktioniert, dass er die neue Stadt kennenlernt, dass Lars einen guten Einstieg bei seiner Ausbildung schafft. Und darüber haben sich Jörn und Lars dann auch kennengelernt.
Ja, und das hat anscheinend ja ganz gut funktioniert. Was hat Jörn oder was haben die Betreuer und die WG-Bewohner denn unternommen, damit sich erstmal alle in der WG wohlfühlen?
Ja, das beantwortet Jörn am besten mal selber.
Zur Anfangszeit, als ich die WG neu gegründet hatte, mit 4 Menschen mit Asperger-Autismus, haben wir sehr viele Kennenlernabende gemacht, haben zusammen gegrillt, zusammen Spieleabende veranstaltet, dass man sich auch kennenlernt, dass sich da auch soziale Beziehungen aufbauen und dann auch generell so Sachen bequatscht, wenn es Probleme in der WG gab.
Was gab's
da denn? Zusammengesetzt. Auch ganz normale Probleme, so zum Beispiel, wie macht man das jetzt, wenn man zum ersten Mal nicht mehr zu Hause wohnt, mit dem Haushaltsplan, macht man ein gemeinsames Konto, das haben wir dann zusammen eröffnet. Wie ist das mit dem Putzplan, da muss man sich ja zusammen absprechen, muss das dann klären und das haben wir dann zusammen gemacht.
Lars hat ja außerdem auch noch eine Ausbildung. Wann ging die los und wie könnte Jörn da helfen?
Ja, das ging alles Schlag auf Schlag. 3 Tage nach Lars Einzug in die WG hat seine Ausbildung auch schon begonnen. Und Jörn sagt, es ist das Wichtigste, dass Lars diese Ausbildung auch abschließt. Aber da ist er auf einem sehr guten Weg. Die ersten Arbeitstage hat Jörn Lars noch dahin begleitet. Und dann konnten sie klären, welche Ängste Lars hat und wie man daran arbeiten kann.
Und bei so einer Ausbildung, es geht ja um Daten, haben wir gerade schon gehört, muss Lars ja sicher auch in die Berufsschule. Wie ist das?
Ja genau, also Jörn nimmt auch an Treffen zwischen Lars Berufsschule und seinem Arbeitgeber teil. Da geht es dann darum, wie man Lars beispielsweise in der Berufsschule unterstützen kann, zum Beispiel mit einem extra Klausurraum. So ein Raum steht Menschen mit der Diagnose Asperger zu, weil die vor allem in Stresssituationen Lautstärken viel extremer wahrnehmen und den Betroffenen aus dem Rhythmus bringen können, den sie dann auch nur schwer wieder aufnehmen können. Lars passiert das heute schon sehr viel weniger, wie Jörn berichtet.
Das passiert ihm, ja, zwischendurch schon. Also er hat jetzt auch so seine Methoden sich aufgebaut, dass ihm das nicht mehr so häufig passiert. Aber es kann schon mal sein, dass beispielsweise in der Berufsschule eine Englischstunde verschoben wird. Das hat mir schon mal, das hat ihn dann so rausgebracht, oder dass er dann im Endeffekt nach Hause gehen musste.
Also das ist dann so ein schwieriger Moment für Lars. Hm. Was geht denn da bei dem ab?
Also wenn solche Ausnahmesituationen auftreten, fällt es Lars sehr schwer, sich zu konzentrieren. Er hat zum Beispiel auch Probleme mit Gruppenarbeit, obwohl es mit der Berufsschule abgesprochen war, kam es doch dann einmal dazu und das hat eben dazu geführt, dass er sich sehr unwohl fühlte und am liebsten nach Hause gegangen wäre, um sich nochmal zu sammeln. Eigentlich auch nachvollziehbare Situationen, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, bin ich auch oft aufgeregt und mir fällt es dann nicht unbedingt leicht, das, was mir fehlt, zu artikulieren. Aber wie gesagt, Lars erlebt sowas viel intensiver.
Und zwar so intensiv, dass, wenn es hart auf hart kommt, er sich zum Beispiel gar nicht mehr am Unterricht beteiligen kann?
Genau, in solchen Ausnahmesituationen geht das dann nicht mehr, nein. Aber Lars hat sich in den letzten 1,5 Jahren sehr stark entwickelt, sodass es so etwas immer seltener auftritt. Das hat natürlich mit der Unterstützung zu tun, die Lars erfährt, ist aber auch ganz viel engagierte Arbeit an sich selbst und seinem Auftreten. Auf jeden Fall hat sich für Lars viel getan, findet Jörn.
Wie hat sich das jetzt entwickelt von damals noch anfänglich? Ein bisschen konntest du mehr Unterstützung leisten, konkretere vielleicht, und jetzt ist es mehr Alltag schaffen? Oder wie ist jetzt eure Beziehung und deine Aufgabe?
Genau, momentan ist es eigentlich so, dass der Lars so zufrieden ist, dass er eigentlich diesen Status quo jetzt erhalten will. Also er hat weder depressive Verstimmungen noch Probleme auf der Arbeit oder in der Berufsschule. Er hat soziale Kontakte aufbauen können und er sagt auch, diese Kontakte reichen ihm jetzt. Und deswegen sind jetzt eigentlich nur noch so diese alltäglichen Sachen, sowas wie Amtsbegleitung zum Arzt, aber auch noch Freizeitbetreuung natürlich und halt diese reflektierten Gespräche, wenn es zu Problemen kommt, dass man das bespricht, dass man guckt, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja, das ist ja tatsächlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das heißt, Lars ist heute schon viel selbstständiger und zufriedener. Macht der Jörn dann seine eigene Arbeit nicht im Endeffekt irgendwann überflüssig?
Also überflüssig nicht, aber tatsächlich verbringt Jörn jetzt pro Woche schon deutlich weniger Zeit mit Lars. Am Anfang waren das noch 6 Stunden, heute sind es nur mehr 3. Also in den 1,5 Jahren die Stundenzahl halbiert. Jörn hat aber deswegen nicht weniger zu tun. Seit kurzem betreut er wöchentlich noch einen zweiten Klienten.
Heute gehen wir aber mit Jörn erstmal noch zu Lars und ich glaube, wir sind fast da, oder?
Ja, hier müssen wir jetzt raus.
Nächster Halt, Scheibenstraße.
Jetzt sind wir also da und müssen die Neusser Straße noch ein paar hundert Meter weiter runter, bis wir vor dem Gebäude des Autismus Köln-Bonn e.V. stehen. Das ist auch ein Autismus-Therapiezentrum drin und eben die WG des Projekts Move Out. Da klingeln Jörn und ich und dann nehmen wir den Fahrstuhl nach oben in den vierten Stock.
Welcher Stock?
Vierter.
Sophie, willst du mitzocken?
Ja, bitte.
Also wie du Bock hast.
Ich habe nämlich doch nochmal zur Toilette mitgebracht. Aber ich weiß nicht, ob das das Spiel unserer Wahl heute ist.
Ach so, weiß ich nicht.
Ja, wir haben uns dann aber doch für ein anderes Spiel entschieden. Das Spiel heißt Gift Trap, also Geschenkfalle, und eignet sich ziemlich gut, um einander kennenzulernen.
Gift Trap, wie läuft denn das?
Bei Gift Trap muss man die Vorlieben seiner Mitspieler raten bzw. einschätzen. Es werden Karten ausgeteilt, die zum Beispiel eine Villa abbilden oder auf denen Jahresvorrat an Schokolade steht. Und jeder der Mitspieler schätzt dann nach einem Punktesystem ein, wie gerne er zum Beispiel den Jahresvorrat an Schokolade haben möchte. Und Lars erklärt, wie es dann weitergeht.
Und wer am meisten richtig liegt, der gewinnt dann, oder so, ne?
Genau, also es gibt hier zwei verschiedene Zähler, und zwar einmal, wie gut man verschenkt hat, und zum Zweiten, wie gut man eingeschätzt wurde. Und wer nachher bei beiden Kategorien hier angelangt ist, hat dann das Spiel gewonnen. Und oft läuft es dann darauf raus, dass dann irgendwer hier ziemlich gut losrennt, aber hier dann irgendwo vorne stehen bleibt. Okay. Also das gibt es fast immer irgendwo. Ich habe noch nicht verteilt.
Ich habe aber hier schon drei Dinger.
Ja, du bist auch der Einzige.
Ja. Ah, ich habe noch gerade, doch, ich habe euch eins.
Zwei habe ich. Okay.
So, ich hab's.
So.
Ja, mit dabei ist auch Lars' Freundin Sophia, die auch in der WG wohnt. Und das Spiel hat erstmal damit begonnen, dass ich ihr ein Designerkleid sozusagen schenken wollte, sie aber dem Kleid Minuspunkte gegeben hat. Dagegen haben Jörn und Lars sie bezüglich einer Tibet- und Jerusalem-Reise sehr gut eingeschätzt.
Wer fängt an, Lars oder was?
Sophia müsste anfangen. Ja.
Sophia?
Das geht überhaupt nicht.
Oh nein.
Das finde ich noch okay. Das finde ich auch schon cool.
Stereotype, die hier ausgelebt werden bei dem Spiel. Mhm.
Okay. Das war klar, die Karte hätte danach, also der hätte auch...
Ja, das stimmt.
Der hätte alles kommen können.
Aber. Okay, also, fünf.
Das ist Tibet, zwei Stück für mich. Aber warum denn genau Jerusalem?
Weil ich schon immer nach Israel wollte.
Ah, okay.
Sind
ich hätte eher gedacht, Tibet wäre dann
Ding. Zwei hier.
Ja, ist auch gut.
Ja, der spielerische Kontext für solche Treffen ist eigentlich sehr gut, denn das baut eben Hemmungen ab. Aber und weder Lars noch Jörn sind eigentlich die Typen, die sich so hinsetzen, um miteinander zu sprechen. Sie mögen es lieber, wenn sich die Gespräche natürlich aus Alltagssituationen entwickeln. Und so sind wir dann auch beim Spielen ganz automatisch ins Gespräch gekommen und haben uns darüber unterhalten, wie Lars das findet, dass der Jörn ihm hilft und was er für eine Entwicklung an sich festgestellt hat.
Und was genau das für eine Entwicklung ist, was da alles schon passiert ist beim Lars, das erklären wir gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Genau, und diese Reportage, die heißt heute Asperger Alltag, warum Lars und Jörn bei Move Out mitmachen. Darum kümmern wir uns.
Genau, wir begleiten heute den Jörn und der begleitet wiederum den Lars, weil der Lars, und das haben wir eben gerade schon gehört, das Asperger-Syndrom hat. Das ist eine Form des Autismus und das heißt, dass er sich in manchen Situationen im Alltagsleben etwas schwerer tut als Leute, die die Diagnose nicht haben. Vor allem, wenn es darum geht, sich einfach mit Leuten zu unterhalten oder wenn sich spontan Änderungen ergeben.
Und genau in solchen kritischen Situationen hat der Jörn den Lars immer wieder begleitet, hat ihn unterstützt, ihm Mut gemacht, wenn der Lars sich unsicher gefühlt hat. Hilft das denn dann nur in der jeweiligen Situation oder auch darüber hinaus?
Auf jeden Fall auch darüber hinaus. Der Lars hat mir gesagt, dass er sich heute schon sehr viel selbstbewusster fühlt und da habe ich gleich nochmal nachgehakt.
Woran merkst du zum Beispiel, dass du da jetzt, okay, das habe ich, kann ich besser machen oder habe ich gelernt?
Also ich bin allgemein weniger ängstlich geworden. Also ich kann jetzt neue Situationen viel besser angehen einfach. Also das ist so eine innere Einstellung, weil ich halt sicherlich auch durch die Zusammenarbeit gemerkt habe, okay, da passiert höchstwahrscheinlich nichts.
Nichts Böses, ja.
Genau. Und ich mache mir insgesamt auch hier weniger Sorgen einfach. So.
Das ist natürlich ehrlich gesagt ziemlich toll, wenn er von sich selbst sagen kann, ich mache mir da insgesamt weniger Sorgen. Toller Erfolg. Ja, und du, Matthias, du hast mir auch erzählt, als wir über die Sendung gesprochen haben, dass du den Lars auch schon länger kennst. Du hast ihn ungefähr vor einem Jahr schon mal getroffen. Ist dir das denn jetzt auch aufgefallen, dass er irgendwie anders ist heute?
Ja, absolut. Also er wirkt sehr viel entspannter und wo er vor einem Jahr noch eher kurze Antworten gegeben hat, spricht er heute schon sehr viel mehr drauf los und ergänzt sich. Also das merkt man sehr, sehr stark, dass da eine große Entwicklung stattgefunden hat. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, wie es denn heute mit so einer Art Ausnahmesituation ist, bei der Lars nicht auf Anhieb weiß, wie er reagieren soll.
Gab es in letzter Zeit was? Wird wahrscheinlich weniger, oder?
Das wird weniger, genau. Also eine konkrete Situation, die mir noch einfällt, das ist, was das in der Berufsschule passiert ist. Da habe ich halt gemerkt, dass da von einem meiner Mitschüler dort durchaus ein Interesse an der Freundschaft bestanden hat, aber ich wusste halt nicht dann, ja, inwiefern ich das jetzt weiter verfolgen sollte. Oder beziehungsweise, das war schlecht ausgedrückt, also wie ich gut darauf eingehen kann. So.
Oder den ersten Schritt.
Genau, dieser erste Schritt war das, genau.
Der erste Schritt dann, ne?
Genau.
Ja, und was, also dann hast du ihn, Jörn, gefragt,
genau,
wie kann ich das machen zum,
genau,
Beispiel, oder einleiten sozusagen.
Genau.
Und was hast du ihm dann gesagt?
Was habe ich damals gesagt? Ja, dass man sich mal treffen soll. Entweder, also der Kumpel ist ja jetzt eigentlich auch einer deiner Freunde aus der Berufsschule.
Ja, doch.
Kam auch aus Bonn, also ist ja auch kein Weg, dass man sich mal trifft, entweder in Bonn oder hier in Köln nach der Berufsschule. Mhm. Genau, das habt ihr dann eigentlich auch gemacht.
Genau, also der war auch schon öfters hier jetzt inzwischen.
Ja.
Ja, ja.
Also um es quasi auf einen Satz runterzubrechen, es hat mir geholfen, mehr ich selbst sein zu können.
Boah, also echt, ihm hat er gesagt, er macht sich jetzt viel weniger Sorgen. Jetzt sagt er auch noch, der Lars hat ihm geholfen, dass er, der Lars sagt, ich komme immer mit den beiden Namen durcheinander. Der Lars sagt, dass der Jörn ihm schon sehr geholfen hat, dass er selbst sein kann. Das ist ja toll.
Ja, das ist wirklich so. Übrigens sieht es auch so, Lars, so, dass die Freundschaft zu Jörn die Grundlage für ihre gemeinsame Arbeit bildet. Dazu gehört natürlich, dass die beiden ganz viel miteinander reden und Jörn erzählt auch, was in seinem Leben eben passiert.
Ja, und ein wichtiger Teil von diesem Leben, der passiert eben in der WG. Kannst du mal beschreiben, wie diese Wohngemeinschaft aussieht?
Ja, die WG hat 4 Bewohner, 2 Mädchen, 2 Jungs und da hat jeder sein eigenes Zimmer mit Bad. Außerdem gibt es noch ein großes Wohnzimmer, in dem auch eine Küche integriert ist. Sieht nach einer gut gepflegten WG aus. Da kann man gemeinsam am Küchentisch sitzen und Brettspiele spielen oder sich auf die Couch legen und Fernsehen oder Konsole spielen. Es gibt aber auch einen schönen großen Balkon, wo im Sommer gegrillt wird.
Und die Bewohner, also da scheint ja alles ganz gut zu laufen, was ja nicht selbstverständlich ist. Hätte ja auch sein können, dass die Mitbewohner gar nicht miteinander klarkommen, oder?
Also das kann natürlich nie garantiert werden, dass die sich gut verstehen, aber Lars und seine Mitbewohner haben sich, bevor sie zusammengezogen sind, 2-mal getroffen und das hat alles damals schon sehr gut geklappt. Klar gibt es auch heute noch kleinere Reibereien, wenn mal jemand seinen Dienst nicht einhält, aber das ist ja ganz normal und auch wirklich kein Problem, wie Lars auch sagt. Außerdem, vor allem am Anfang, gab es da viele Grill- und Spielabende, wurden da organisiert, denn da kann man sich gut kennenlernen und das schweißt zusammen. Da waren auch immer die Betreuer dabei, also war die Stimmung eigentlich ganz entspannt.
Und die Bewohner in der WG, die haben eben alle die Diagnose Asperger, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie war denn das bei dem Lars? Wann hat er seine Diagnose bekommen?
Das ist noch gar nicht so lang her. Lars war schon 20, also recht alt. Interessant ist aber, dass Lars heute sagen kann, dass die Diagnose Asperger sich vor allem positiv auf sein Leben ausgewirkt hat. Denn dadurch hat Lars Hilfestellungen bekommen, die er sonst nicht erhalten hätte. Zum Beispiel hatte Lars auch in Ahaus schon einen Betreuer und das hat ihm persönlich auch schon sehr viel weitergebracht.
Also insofern würdest du sagen, war die Diagnose gut, weil du dann Leute wussten, okay, man kann, weiß nicht, jetzt zum Beispiel dir Jörn an die Seite stellen.
Genau, einmal das. Und zum zweiten hat es halt auch viel Stress von mir genommen, weil mir dadurch halt auch klar geworden ist, in diesen sozialen Situationen es liegt schon an mir, wenn es wild zusammenläuft, aber ich kann nichts dafür, so.
Ja. Also es gibt einen Grund dafür und du bist, genau, nicht alleine damit.
Genau. Und einfach diese Erklärung dafür zu haben, hilft mir auch schon ungemein.
Ja.
Weil ich mir dadurch einfach dann selbst in sozialen Situationen viel weniger Stress mache.
Ja, oder auch die Sicherheit, dass du ja weißt, woher es kommt. Und dann, man muss ja auch wissen, woran es liegt, damit man daran arbeiten kann.
Und das macht Lars auch schon ganz fleißig. Im Moment noch mit der Hilfe von Jörn, aber wie gesagt, Lars wird immer selbstständiger.
Ja, und dann ist es natürlich klar, dass er sagt, bei mir war das richtig gut, dass die Asperger diagnostiziert haben, dass sie endlich festgestellt haben, was ich wirklich habe.
Genau, also für Leute, die sich helfen lassen wollen, was natürlich nicht immer der Fall ist, ist so eine Diagnose aus verschiedenen Gründen sehr positiv. Denn leider ist es auch viel zu oft so, dass Menschen Hilfe brauchen und gerne in Anspruch nehmen würden. Solange aber keine Diagnose gestellt ist, gibt es dafür keine finanzielle Unterstützung.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Deine Hand ist in meiner, solange du sie dort lässt.
Das Wort, was wir gerade gehört haben, Matthias, das war ja ein kurzer, knapper Satz. Deine Hand ist in meiner, solange du sie dort lässt. Wen haben wir da gehört und was war das für ein Satz?
Ja, das war Jörn, den wir heute in unserer Reportage begleiten. Der Satz ist ein Zitat von Franz Kafka und spielt schon länger in Jörns Leben eine Rolle. Zum einen, weil Kafkas Werk auch Klausurthema für Jörn waren im Bereich Deutsch, aber auch, weil seine Bedeutung für Jörn sehr wichtig ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Jörn ein sehr loyaler Typ ist, der sich seiner Heimat auch sehr verbunden fühlt. Er ist auf jeden Fall da, wenn man ihn braucht und hält sich an Abmachungen, aber der Gegenüber muss das eben auch wollen. Er zwingt sich also niemandem auf. Und insofern passt das auch ganz gut zu unserer heutigen Sendung, denn Jörn begleitet Lars, einen jungen Erwachsenen mit Asperger-Syndrom, und hilft ihm im alltäglichen Leben. Das große Ziel ist, dass Lars Jörns Hilfe irgendwann nicht mehr benötigt und er Jörns Hand sinnbildlich loslassen kann.
Und dann können die beiden vielleicht einfach nur noch befreundet sein. Aber dass er schon dabei ist, der Jörn, sich diesem Ziel zu nähern, das haben wir gerade schon gehört. Und im nächsten Teil unserer Reportage Asperger Alltag, da lernen wir eine Frau von Move Out kennen, nämlich dem Projekt, bei dem Lars und Jörn mitmachen.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Bei einem Kind mit Autismus oder einem Mensch mit Autismus ist das Gehirn anders strukturiert. Also wenn Reize auf die Person zukommen, werden die anders wahrgenommen, sie werden anders verarbeitet und deshalb ist die Reaktion auch anders.
Ja.
In ganz verschiedenen Ausprägungen. Manchen merkt man das direkt an, manchen halt nicht.
In der Sternzeit begleiten wir weiter Jörn bei seiner Arbeit. Er unterstützt Lars, der seit anderthalb Jahren in Köln lebt und zwar mit dem Asperger-Syndrom. Aber das war nicht Jörn, den wir da gerade gehört haben. Matthias, wer war das?
Das war Caroline Kanzler vom Autismus Köln-Bonn e.V. Sie arbeitet bei dem Projekt Move Out, bei dem Jörn und Lars auch mitmachen. Und ich habe mich mit ihr über den Verein und Autismus im Allgemeinen unterhalten.
Genau, sie hat ja gerade eigentlich nochmal gesagt, was bei Menschen mit Autismus, speziell jetzt bei Menschen mit Asperger-Syndrom, eigentlich anders ist als bei anderen.
Genau, sie hat mir eben nochmal erklärt, dass Menschen mit Autismus bzw. dem Asperger-Syndrom die Welt etwas anders wahrnehmen und dass das auf jemanden, der das nicht kennt, nicht hat, erstmal befremdlich wirken kann. Zum Beispiel gibt es Menschen mit Autismus, die einem bei der Begrüßung nur ungern die Hand geben oder in Gesprächen den Blickkontakt vermeiden.
Das ist natürlich komisch, wenn mir da einer immer die Hand nicht geben will oder mich gar nicht anguckt, wenn er mit mir spricht. Wie wirkt sich das denn dann auf die sozialen Kontakte aus?
Autismus kann manchmal schon sehr früh diagnostiziert werden. Es gibt zum Beispiel den frühkindlichen Autismus, aber es kann auch sehr viel später passieren, wie Frau Kanzler erklärt.
Wenn es so wirklich losgeht mit Freundeskreis und wer mag wen und wie verabrede ich mich mal nachmittags, sobald das wichtig wird, fallen Kinder mit Autismus mehr und mehr auf.
Mhm.
Und das ist dann auf der weiterführenden Schule natürlich extrem. Dadurch haben auch sehr, sehr viele unserer Kunden Mobbing-Erfahrungen, wird dann im Studium meistens nicht besser.
Und da ist es eben dann gut, wenn man den Betroffenen Hilfe anbietet, am besten natürlich so früh wie möglich. Dafür gibt es zum Beispiel den Verein, nicht nur um den Menschen zu helfen, sondern eben auch um die Umwelt zu sensibilisieren.
Du warst ja jetzt in der WG im Therapiezentrum des Autismus Köln-Bonn e.V. Wie hast du das erlebt?
Also in der WG, in der ich zu Besuch war, war das alles ganz entspannt. Da leben auch vier sehr eigenständige Menschen und wir haben uns da ganz normal die Hand zur Begrüßung gegeben. Sophia, Lars Mitbewohnerin, hatte ich auch schon vorher mal kennengelernt. Wir haben uns umarmt. Also da habe ich keine Berührungsängste gespürt. Das war schön, heißt aber, dass man dennoch eben ein Bewusstsein dafür haben sollte.
Okay, also das hast du so erlebt in der Wohngemeinschaft, im Projekt Move Out. Das Ganze ist Teil einer größeren Initiative des Autismus Köln-Bonn e.V. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was der Verein sonst noch so macht und wie er hilft?
Ja, also der Autismus Köln-Bonn e.V. wurde 1984 von einer Gruppe Eltern autistischer Kinder gegründet und hat sich seither stark entwickelt und vergrößert. Es gibt mehrere Therapiezentren und Niederlassungen in Köln als auch in Bonn, mehrere WGs, wobei der Bedarf an Betreuung sehr unterschiedlich ausfällt. Die WG, in der Lars lebt, ist sehr autark und im vierten Stock des Therapiezentrums des Autismus Köln-Bonn e.V. in Köln situiert.
Okay, aber so ganz richtig verstanden, was der Verein jetzt macht, habe ich immer noch nicht.
Ja, das ist sehr unterschiedlich, weil eben auch die Diagnose Autismus nicht sehr eindeutig ist. Deswegen spricht man auch häufig von Autismus-Spektrumsstörung, wie mir Caroline Kanzler erklärt. Sie ist dort für das Projekt Move-Out zuständig und sie hat mir erzählt, dass die Arbeit des Vereins in großen Teilen eine Dienstleistende ist. Da ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen einzugehen. Im Falle des betreuten Wohnens können die Wünsche ganz unterschiedlich sein. Das kann aber auch, was den Wunsch nach einem Betreuer angeht, manchmal sehr konkret aussehen.
Das kann das Geschlecht sein, das kann das Alter sein. Das kann aber auch zum Beispiel jemand sein, der gut kochen kann. Also wir haben einen Kunden, der möchte da seine Kompetenzen erweitern. Deswegen hat er uns das als Wunsch mitgeteilt, dem wir auch immer versuchen nachzukommen.
Sprich, die Leute, die da vom Verein betreut werden, die haben ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Heißt das, dass man nicht einfach anhand der Diagnose sagen kann, was der Mensch braucht?
Ich würde sagen, nein. Also es gibt bestimmt Lebensbereiche im betreuten Wohnen, die abgedeckt werden müssen. Also das ist das Wohnen natürlich zum einen, die Arbeit, die Freizeit, soziale Beziehungen und sozialrechtliche Angelegenheiten. Aber worauf es beim Kunden ankommt, das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich.
Welche Ziele genau das sind, ist sehr unterschiedlich, weil selbst wenn alle unsere Kunden sehr ähnliche Diagnosen haben, sind sie trotzdem genauso unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch. Also es gibt Dinge, die sich häufen, Dinge, die bei vielen auftreten, wie zum Beispiel Schwierigkeiten in der Interaktion oder Kommunikation, Auffälligkeiten im Blickkontakt oder Schwierigkeiten mit Ironie und Sarkasmus. Es ist aber nicht bei allen so und deswegen kann man da halt auch nicht alle über einen Kamm scheren und das ist immer sehr individuell.
Ja, das kann ich nur bestätigen, denn ich habe Lars zum Beispiel als Typen kennengelernt, der auch sehr ironisch ist und Witze reißt. Also nur, wenn man eine Diagnose gestellt bekommt, hat man den Menschen, der vor einem steht, noch lange nicht durchblickt. Es passiert natürlich mal, dass Klient und Betreuer sich nicht verstehen, dann muss man das ändern. Aber von Lars Charakter konnten Caroline Kanzler immerhin schon mal abschätzen, wer für ihn in Frage kommt.
Bei Herrn Wedewehr hatten wir so die Einschätzung, und zum Glück hat die sich dann auch bewahrheitet, dass er jemanden braucht, der auf freundschaftlicher Ebene einfach da ist. Als Backup, nicht jemand, der Vorgaben macht. Herr Wedewehr ist sehr autark, also er braucht wirklich sehr, sehr wenig Unterstützung.
Und wenn das nicht gepasst hätte, so schätzt auch Jörn die Situation ein, hätte Lars auf jeden Fall etwas gesagt.
Okay, aber sag mal, wie ist denn der Lars überhaupt darauf gekommen, sich an den Verein zu wenden?
Lars hatte schon in Ahaus, wo er herkommt, einen Betreuer und der hat dann den Kontakt zu dem Verein hergestellt und als dann klar war, dass Lars von zu Hause ausziehen möchte und hier in Köln einer WG entsteht, stand bald fest, dass Lars dort einziehen wird.
Okay, und wie stark ist der Lars jetzt an den Verein gebunden?
Also der Verein versteht sich vor allem als Dienstleister. Wichtig ist es da, auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. So hat Lars zum Beispiel zwei Verträge mit dem Verein abgeschlossen. Das ist einmal der Mietvertrag, der ihn dazu berechtigt, in der WG zu wohnen. Zum anderen ist das der Vertrag zur Hilfeleistung. Das ist die Unterstützung, die Lars durch Jörn erfährt. Und jetzt ist es so, dass Lars sagen kann, ich bin auf die Unterstützung von Jörn nicht mehr angewiesen, aber würde gerne hier wohnen bleiben. Dann muss das ausgehandelt werden und in dem Fall läuft nur der Mietvertrag weiter. Umgekehrt ist es genauso möglich, dass Lars sich entscheidet, eine neue Wohnung zu suchen, aber die Hilfeleistung von Jörn weiter in Anspruch nimmt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Jörn schauen, braucht man da eine besondere Ausbildung, wenn man da mitmachen will, mitarbeiten will, betreuen will bei Move Out?
Also es kommt natürlich ganz auf den Bereich an, in dem man arbeitet. Es gibt ja mehrere WGs, auch eine mit ganztägiger Betreuung. Aber die WG, in der Lars wohnt, ist schon sehr autark. Zwar werden die Leute in pädagogischer Ausbildung bevorzugt, aber im Prinzip ist die menschliche Ebene das Wichtigste.
Einer unserer Kunden hat ganz schlechte Erfahrungen mit Pädagogen gemacht. Der hat eine sehr ablehnende Haltung gegenüber Professionellen entwickelt, sodass wir uns dazu entschlossen haben, jemanden in die Betreuung zu schicken, der überhaupt nicht aus dem sozialen Bereich kommt, der irgendetwas anderes gelernt hat und dadurch aber einen unfassbar tollen Zugang zu diesen Menschen gefunden hat, weil der Kunde sich dadurch nicht von oben herab behandelt fühlt. Er hat nicht das Gefühl, dass alles, was der Mitarbeiter ihm sagt, eine pädagogische Maßnahme ist. Er fühlt sich viel, viel ebenwürdiger behandelt.
Also das heißt, dass es durchaus Fälle gibt, in denen so eine pädagogische Ausbildung beim Betreuer eher dem Ganzen im Wege stehen kann.
Ja, genau so ist es. Also Jörn ist ja auch noch nicht fertig ausgebildet. Er sagt aber, dass sein Studium mit im Hintergrundwissen zur Diagnose Asperger geben konnte, also auch darüber, was das Syndrom ausmacht. Dahingehend war er dann schon etwas vorbereitet. Ansonsten studiert er ja an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln. Und da, sagt Jörn, gibt es eine sehr engagierte Studentenschaft, die sehr auf die Bedürfnisse aller Studierenden dort achtet. Und von dieser Mentalität hat Jörn sehr viel mitnehmen können, was ihm jetzt auch in seinem Nebenjob hilft. Das Wichtigste ist aber, dass Klient und Betreuer zusammenpassen und sich gut verstehen.
Also zum Beispiel Lars und ich, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir spielen sehr gerne Brettspiele, wir spielen beide Gitarre, gehen gerne ins Kino. Und sowas muss ja dann auch passen, ne? Man hat natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, aber wenn das jetzt nicht geklappt hätte nach 2 Wochen, hätte ich oder auch der Lars sagen können, nee, das passt nicht und dann suchen wir weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man da zwanghaft irgendwie was zusammentreiben muss, was nicht zusammenpasst. Dafür ist der Lars auch autonom genug und das wird er auch sagen, so wie ich ihn eingeschätzt hätte, er auch gesagt, wenn das nicht gepasst hätte.
Zum Glück hat es ja gepasst. Könnte ich jetzt sagen, also Lars und Jörn, die können sich einfach immer treffen und Jörn bekommt dann auch noch so ganz nett Geld dafür?
Ja, ganz so einfach ist es ja nicht. Also natürlich verabreden sich die beiden, wann es ihnen am besten passt, aber jedem WG-Mitbewohner ist eine vorgeschriebene Zahl an Stunden zugewiesen, die sie mit ihrem Betreuer verbringen können. Und dabei ist die Arbeit dann sehr viel zielgerichtet. Also es geht nicht nur darum, sich einfach zu treffen, sondern Betreuer und Klient, in dem Fall also Jörn und Lars, erarbeiten Ziele, die Lars erreichen möchte und an denen sie dann gemeinsam arbeiten können.
Also er studiert Sonderpädagogik und als Nebenjob, als Studentenjob sozusagen, arbeitet er mit dem Lars. Wollte er denn schon immer was mit Menschen machen?
Ja, Jörn hat mir erzählt, dass er bereits schon in der Oberstufe im Gymnasium vorhatte, einmal Lehrer zu werden. Dann hat er seinen Zivildienst an einer heilpädagogischen Waldorfschule in Bonn gemacht und anschließend hat Jörn, was einige jetzt erstmal verwundern mag, für 3,5 Jahre eine Bankkaufmannsausbildung gemacht.
Wie bist du darauf gekommen? Wie kam das?
Gut, ich hatte jetzt NC-mäßig, wäre ich in Köln nicht reingekommen in Sonderpädagogik. Deswegen war es zum einen, um Wartesemester zu sammeln, aber zum anderen auch mal zu gucken, ja, einfach wirtschaftliche Erfahrung zu sammeln, zu gucken, ob das vielleicht was für mich wäre. So eine Ausbildung geht ja auch dann verkürzt nur 2,5 Jahre. Ich habe später noch dann gearbeitet, ein paar Monate. Um dann zu merken, dass es nicht so das Wahre war, im Büro zu arbeiten und nur vor dem PC zu sitzen.
Lieber mit Menschen
was. Lieber mit Menschen was zu tun, genau. Und dann durch diese Erfahrung, die ich im Zivildienst sammeln konnte, den es ja jetzt leider nicht mehr gibt, habe ich mich dann doch gegen das Gymnasiallehramt entschieden und für das Sonderpädagogiklehramt.
So war sein Weg bisher, weil Jörn ist noch ziemlich jung, also er ist kaum älter als der Lars. War das dann nicht auch, weil er eben jetzt gar nicht so ein Altersunterschied da war, eine ungewohnte Situation für Lars, die Bezugsperson in Köln zu sein, ist auch eine Menge Verantwortung.
Ja, also es ist wirklich so, dass Jörn zumindest in Köln Lars Vertrauensperson ist. Allein das ist für Lars schon eine Hilfe, zu wissen, es ist jemand da, bei dem ich mich immer melden kann und der für mich da ist. Das war für Jörn erstmal eine ungewohnte Situation, aber heute freut er sich darüber.
Also es war auch für mich auf jeden Fall anfangs auch erstmal eine neue Rolle, dass ich direkter Ansprechpartner bin für alles eigentlich hier, weil der Lars hat ja seine Familie im Westmünsterland. Genau, und dass ich dann auch im Endeffekt die Verantwortung dann trage, dass hier alles funktioniert, mit dem Lars zusammen natürlich, aber dass ich auf jeden Fall auch derjenige bin, der das vorantreiben muss und ja, die Unterstützung zur Verfügung stellen muss. Und das hat auch alles super geklappt. Der Lars ist auch sehr glücklich hier in Köln und will in Köln bleiben, hat jetzt seine Freundin hier, hat einen Job.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Und da haben wir heute den Jörn auf seiner Arbeit begleitet. Wir haben gesehen und gehört, wie er den Lars betreut, weil der nämlich Asperger hat, eine besondere Form von Autismus. Wir waren gerade beim Spieletreff in der WG mit dabei, wo der Lars wohnt. Mittlerweile sind wir zurück in der WG, Matthias, aber Jörns Arbeitstag, der ist noch nicht vorbei.
Genau, denn Jörn muss jetzt noch eine sogenannte Verlaufsdokumentation zum heutigen Tag schreiben.
Was kommt da rein?
Na, er hält darin fest, was die beiden, was Jörn und Lars an diesem Tag unternommen und besprochen haben.
Und was macht Jörn dann mit dem Dokument? Behält er das für sich oder?
Nee, das behält er nicht nur für sich. Wenn Jörn das Dokument ausgefüllt hat, schickt er es an den Verein. Das ist einmal wichtig für die Abrechnung. Wichtiger ist es aber noch für den sogenannten Hilfeplan, der einmal im Jahr erstellt wird. Denn Jörn hält in dem Dokument nicht nur fest, was an dem Tag passiert ist. Er notiert auch, sich auch die Wünsche, die Lars hat oder die Ziele, die er in Zukunft noch erreichen möchte. Beim Hilfeplan, den Jörn zusammen mit dem Verein erstellt, bilden die Verlaufsdokumentationen dann die Grundlage, auf der man nachvollziehen kann, was im vergangenen Jahr passiert ist, was sich verbessert hat und welche Ziele neu in Angriff genommen werden können.
Was ich jetzt hier zum Beispiel heute eintragen würde, wäre der Inhalt. Ja, wie gesagt, wir haben ein Brettspiel gespielt und hast du ja auch den Lars kennengelernt noch ein bisschen. Danach haben wir das Interview geführt mit dem Lars und später haben wir noch ein bisschen Wii gezockt. Im Verlauf würde ich dann näher darauf eingehen, da würde ich sagen, ja, wie wirkte der Lars auf mich? Du hast mir auch gesagt, ey, das war ein super Interview, das würde ich jetzt auch reinschreiben, dass es dir vorkam, dass er sehr gute Gesprächsführung hatte.
Genau, ich habe ihn ja schon vor einem Jahr mal kennengelernt und finde auch, dass er lockerer war.
Genau, sowas würde ich jetzt reinschreiben, dadurch, dass du ihn ja schon vor einem Jahr mal kennengelernt hattest. Du meinst, er hatte sich sehr gut entwickelt, also auch in der Gesprächsführung viel lockerer, selbstbewusster. Genau, das würde ich jetzt zum Beispiel bei Besonderheiten, Veränderungen reinschreiben. Mhm. Ja, letztes Jahr, als Lars dich kennengelernt hat, war es noch ein bisschen steifer, kurze Antworten, jetzt viel selbstbewusster, eine bessere Gesprächsführung.
Also kann man dann anhand dieser Dokumente Lars' Entwicklung nachvollziehen?
Genau, also Jörn arbeitet ja schon seit 1,5 Jahren mit Lars und zusammen konnten sie sich schon einige Erfolge verzeichnen. Das freut beide sehr und dann das ultimative Ziel ist natürlich, dass Lars die Betreuung nicht mehr braucht und er absolut selbstständig seinen Alltag bestreiten kann.
Und das haben wir ja schon ziemlich eindrucksvoll gehört, dass er da auf dem besten Weg hin ist. Wie hast du denn den Tag erlebt, Matthias?
Mir hat der Tag viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre war wirklich durchweg entspannt und freundschaftlich. Und es ist schön zu sehen, dass zwei Typen, die äußerlich erstmal unterschiedlich wirken, Jörn eher extrovertiert, Lars, wenn auch selbstbewusst, doch eher introvertiert, total viele Gemeinsamkeiten finden und sich so gut verstehen. Ja, und mitzukriegen, wie Jörn sich freut, wenn Lars Fortschritte macht, ist irgendwie schon fast rührend. Zwei Freunde, die sich helfen. Ja, hat mir großen Spaß gemacht.
Du hast ja gerade gesagt, zwei Freunde, die sich helfen. Gibt es denn auch Dinge, die der Jörn umgekehrt vom Lars lernen kann?
Ja, Jörn sagt auf jeden Fall.
Ich habe den Lars auf jeden Fall auch als relaxten Typen kennengelernt jetzt in letzter Zeit. Und da kann ich mir schon eine Scheibe von abschneiden, dass ich auch ein bisschen ruhiger die Sachen angehen lasse. Ich bin immer so einer, der macht ganz schnell, zack, zack. Und hinterher muss man dann gucken, was falsch gelaufen ist. Und dann muss man da gegebenenfalls Entscheidungen korrigieren. Aber klar, so diese Grundruhe, die der Lars auf jeden Fall ausstrahlt, jetzt vielleicht nicht in den Situationen, in denen er Probleme hat, aber so im alltäglichen Leben, wenn er zu Hause ist oder so, das hat auf jeden Fall auch eine beruhigende Wirkung auf mich und deswegen gehe ich auch immer wieder gerne zum Lars und treffe mich mit ihm.
Ein bisschen mehr Ausgeglichenheit klingt so ein bisschen.
Ja, also, genau, ja. Genau, das kann man, ja, die Ausgeglichenheit, die innere Ruhe finden, das hat er auf jeden Fall gut drauf und da kann ich mir auch noch in Zukunft eine große Scheibe von abschneiden, ja.
Wie war die Atmosphäre?
Im Prinzip war es ein ganz normaler Tag unter Freunden, ohne viel Aufregung, einfach eine angenehme Zeit und das ist eigentlich der beste Beweis, dass es funktioniert, denn ich habe mich in der WG so wohl gefühlt wie in jeder anderen, habe mich mit den Leuten super verstanden, es gab keine unangenehmen Pausen oder peinlichen Momente, ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Wie haben Lars und Jörn auf dich gewirkt?
Also das Verhältnis, ich kann es nur wiederholen, wirkt äußerst freundschaftlich und es ist wirklich toll zu sehen, wie bemüht Lars ist, Fortschritte zu machen und wie mutig er sich auch dann Situationen aussetzt, die für ihn erstmal unangenehm erscheinen. Aber dadurch entwickelt er ein tolles Selbstbewusstsein und das freut auch Jörn. Wie Jörn sagt, die Zusammenarbeit zwischen den beiden hat sehr gut geklappt und da habe ich ihn einfach mal provokant gefragt.
Also bist du stolz auf dich?
Naja, ein bisschen auf jeden Fall schon, dass es so gut geklappt hat, aber stolz bin ich eigentlich eher auf Lars, dass er das so gepackt hat. Also das ist ja, er ist ja die Hauptperson, ich bin ja nur ein unterstützender Faktor, der ihn dahin bringen soll, wo er hin will und natürlich den größten Anteil hat er da selbst zu beigetragen und da kann er eigentlich stolz drauf sein.
Hatten denn auch Lars und Jörn eine gute Zeit heute?
Ja, ich glaube, denen hat es auch Spaß gemacht. Lars ist ja auch immer sehr neugierig auf Neues, aber im Prinzip war es so wie immer nur, dass ich eben und ein Mikrofon dabei waren. Deswegen fand auch Jörn die ganze Situation sehr entspannt.
Wie war denn der Tag für dich jetzt mit Lars und mir?
Ja, der Tag war super entspannt, wie immer eigentlich. Wir hatten eine gute Zeit, haben ja ein Brettspielchen gezockt, haben uns unterhalten. Hat mich auch sehr gefreut, dass du gesagt hast, du hattest den Lars ja schon mal vor einem Jahr interviewt. Dass er sich so gut entwickelt hat, dass er viel selbstständiger war, viel selbstbewusster und auch vom Redeanteil, dass der viel höher war. Das ist ja eigentlich genau das, was wir auch erreichen wollen, dass er mehr Selbstbewusstsein auch bekommt, weil das ist eigentlich auch eines der größten Probleme dann im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen, dass man auf jeden Fall auch guckt, dass man sich da nicht verstecken braucht.
Also es klingt wirklich so, als wären alle rundum zufrieden gewesen mit dem Tag. Ich frage mich natürlich, wie geht's jetzt weiter? Der Jörn, der studiert ja auch fleißig Sonderpädagogik und muss bestimmt irgendwann mal ins Referendariat, oder?
Ja, also was Lars betrifft, so geht es vor allem darum, den Status quo zu erhalten. Denn er ist gerade sehr zufrieden und will auf jeden Fall seine Ausbildung abschließen. Und stimmt, Jörn wird vielleicht schon Ende dieses Jahres sein Referendariat beginnen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird eine Betreuung für Lars dann gar nicht mehr nötig sein. Aber nach dem, was Jörn mir erzählt, wird mit dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses nicht der Kontakt zueinander abbrechen.
Wir hatten immer eine gute Zeit und viel Spaß. Und ich hatte nie das Gefühl, wenn ich zu ihm gefahren bin, oh shit, ich muss jetzt arbeiten, sondern eher, ja cool, jetzt unternehmen wir wieder coole Sachen, unterhalten uns gut. Und das sind ja auch eigentlich auch wichtige Bestandteile einer Freundschaft.
Ja, und ich habe auf jeden Fall auch vor, beide als Dankeschön, dass sie hier mitgemacht haben, mal auf einen Kaffee einzuladen und hoffe natürlich, dass es vielleicht nochmal zu einer Revanche bei Super Smash Brothers kommt.
Das könnt ihr sicher hinlegen. Wir bedanken uns ein bisschen später bei dem Jörn auch nochmal dafür, dass er mitgemacht hat und spielen seinen Wunschtitel, der passt jetzt leider in diese halbe Stunde nicht mehr rein.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Genau, wir klappen nochmal hinter unserer Reportage Asperger Alltag her. Matthias, du kannst uns jetzt noch ein bisschen davon erzählen, wie das so gelaufen ist bei der, beim Recherchieren. Und wir haben es eben schon mal angerissen, aber es ist jetzt nicht so ein ganz locker, flockig, leichtes Thema Asperger. Warum hattest du so eine Lust, das überhaupt zu bearbeiten?
Also zum einen ist natürlich, lag es sozusagen bei mir in der WG rum, weil mein Mitbewohner ja das, diesen Nebenjob hat. Aber ich habe auch im Zivildienst an einer heilpädagogischen Waldorfschule meinen Zivildienst gemacht und auch dort schon eben mit Autisten sehr in sehr engem Kontakt gehabt. Und deswegen ist mir das auch eigentlich eine Herzensangelegenheit, also dass ich Menschen mit gewissen Syndromen, mich mit denen auseinandersetze und denen auch vielleicht ein wenig eine Stimme geben kann.
Mhm. Gibt's was für dich an Menschen mit autistischen Störungen besonders sympathisch ist?
Also zum Beispiel jetzt bei Lars ist es so, dass er ja auch einfach sehr, sehr schön eigene Interessen hat. Also wenn man sich zum Beispiel für Film jetzt interessiert, kann man sich sehr gut mit ihm darüber unterhalten, weil er einfach sich sehr gut auskennt und sehr auch viele Sachen sieht. Also wir haben zum Beispiel zusammen mal Birdman uns angeguckt, der glaube ich immer noch im Kino läuft. Und da hat er auch einfach Dinge erkannt, wo man merkt, okay, der setzt sich viel mit Filmen auseinander. Und das sind dann sehr interessante Gespräche, die dabei auch einfach entstehen.
Mhm. Gucken wir mal auf das Prozedere. Also du hast gewusst, Mensch, mein Mitbewohner, der hat ja diesen Asperger-Patienten, den er betreut. Dann hast du den einfach gefragt, Jörn, würde dich das interessieren?
Genau, so in der Art war das. Also vor allem, Jörn, hättest du Lust? Und dann ist natürlich die Frage, also Jörn kann natürlich nicht für Lars sprechen und sagen, ja, wir machen das, sondern muss natürlich auch Lars fragen. Und aber Lars, wie man ihn vielleicht jetzt auch ein bisschen kennengelernt hat, ist einfach ein Typ, der sich gerne neuen Situationen aussetzt und der gerne auch in solchen Situationen dann was dazulernt.
Der hat das vielleicht sogar als eine Art Training gesehen?
Ja, vielleicht, ja. Auf jeden Fall, also ich meine, das war ja dann, ich kam da mit meinem Mikrofon an, aber ich meine, wir haben uns auch schon vorher kennengelernt und das ist dann natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man erstmal so ein Mikrofon in der Hand hat und unter die Nase gehalten bekommt. Aber das war alles eigentlich kein Problem und Lars hat sich super gemacht, finde ich.
Das stimmt, das haben wir ja gehört. Wie bist du denn dann rangegangen? Also du hattest das Okay von beiden. Wie hast du dann geplant?
Erstmal haben wir ein erstes Treffen dann ohne Mikrofon gehabt, einfach um, damit ich Lars auch und Jörn auch eben erklären konnte, worum es geht, was die Sendung ist, was wir da machen. Und dann eben war das so, dass ich mit Jörn öfter mal Gespräche geführt habe und dann auch schon mit Mikrofon. Dann sind wir ein bisschen um die Häuser gegangen, haben geredet, was er macht, wie vor allem natürlich die Beziehung zu Lars für ihn ist, weil das ja auch die Grundlage für das Arbeitsverhältnis ist. Und dann habe ich ihn eigentlich einen Tag ganz normal begleitet und fast die ganze Zeit einfach das Mikrofon laufen lassen.
Mhm. Was zum Beispiel jetzt nicht in unserer Reportage war, waren ja so Gänge zum Amt, zum Arzt oder ins Kino oder so. Also so Situationen, wo der Lars dann wirklich mit fremden Leuten hätte reden müssen, wo der zum Beispiel eine Kinokarte kauft oder so.
Genau.
War das nicht machbar?
Doch, durchaus. Also das wäre machbar gewesen. Wir waren dann nach dem Kino zum Beispiel, haben wir uns noch einen Döner jeder gekauft und Lars hatte natürlich auch selbst bestellt. Aber das ist halt dann auch irgendwie, ist das so eine banale Situation dann auch für Lars natürlich schon, weil er das kann und also wie jeder andere. Und dann muss man dann natürlich auch nicht jetzt irgendwie also so Situationen kreieren, wo man denkt, okay, das könnte jetzt irgendwie unangenehm für Lars sein, aber das ist es ja dann auch gar nicht.
Das wollten wir nicht. Wir wollten den Lars ja nicht extra ärgern. Die andere Komponente, die deine Reportage hatte, war, dass du auch mit den Leuten von dem Projekt gesprochen hast. Wie ging das denn?
Genau, also das war erstmal, ich habe dann versucht mit dem Autismus Köln-Bonn e.V. Kontakt aufzunehmen. Es hat ein bisschen gedauert, weil erstmal Leute krank waren, also alle waren mal während der Recherche mal irgendwie zu zwischendurch krank.
Lars und Jörn auch.
Lars und Jörn auch, genau.
Grippewelle.
Ja, und dann jetzt vor ein paar Tagen hatte ich aber die Gelegenheit, mich mit dem Vorsitzenden, Herrn Sickmann, zu treffen und eben auch Caroline Kanzler. Und wir haben uns dann nochmal unterhalten. Also es war denen sehr wichtig, dass sie mich auch kennenlernen und dass ich ihnen erkläre, worum es bei der Sternzeit geht und bei dieser Reportage. Und das hat eben ein bisschen länger gedauert und es war denen sehr wichtig, dass ich mit denen rede. Aber ich respektiere das auf jeden Fall, weil das für mich irgendwie auch nur zeigt, dass es eben sehr wichtig ist, also erstmal die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, aber auch wer und wie darüber gesprochen wird, eben über dieses Thema.
Wir haben ja schon gemutmaßt, vielleicht haben die auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Boulevardmedien, weiß man ja nicht.
Kann man nie wissen, genau.
Mhm. Ganz zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas, was du beim nächsten Mal, wenn du an so eine Reportage gehen würdest, anders machen würdest?
Ich würde vielleicht noch mehr Situationen sammeln. Also ich würde gern, weiß nicht, einfach immer das Mikrofon am besten natürlich dabei haben, dann hat man immer Atmosphäre irgendwie dabei und dann mit den Leuten, wenn mehr Zeit ist, mehr unternehmen. Das wäre immer cool eigentlich. Dann lernt man sich natürlich auch nochmal kennen und irgendwie habe ich auch gelernt, dass jetzt eben so aus ganz alltäglichen Situationen eben auch manchmal die interessantesten Momente und die interessantesten Gespräche entstehen und dafür ist das ganz gut, sich einfach miteinander zu machen.
Ja, und man weiß natürlich vorher nicht, was passiert und genau, wer wann was sagt. Ne? Das ist ja dann das, was so jenseits des Drehbuchs sozusagen passiert.
Genau.
Ja, vielen Dank dafür, dass du so viel recherchiert, aufgenommen und dann ausgewertet hast. Und wir wollten uns, das habe ich eben schon angekündigt, ja auch beim Jörn, beim Lars natürlich auch, aber jetzt mal bei Jörn bedanken, dass er mitgemacht hat und auch so viel erzählt hat. Und wir haben gesagt, du darfst dir ein Musikstück wünschen. Was hat er sich ausgesucht?
Genau, er hat sich Forever Young gewünscht. Also Jörn, der steht auf so 80er Musik auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann auch sagen, Jörn ist auf jeden Fall sehr gerne jung und auch jung geblieben.
Also, hier sind sie jetzt. Alphaville, die Band aus den 80er Jahren mit Forever Young. Die Sternzeit im Domradio allerdings nicht mehr sehr lange, denn unsere Sternzeit Asperger Alltag, warum Lars und Jörn bei Move Out mitmachen, die geht jetzt stramm auf ihr Ende zu. Nochmal zur Erinnerung, wir haben den Asperger Patienten Lars und seinen Betreuer Jörn und das ganze Projekt Move Out vorgestellt.
Genau, und das Ganze, wer sich das nochmal anhören will, das ist kein Problem, unter www.domradio-sternzeit.de gibt es den Podcast.
Wir sagen jetzt erstmal danke fürs Zuhören und wir, das sind
Matthias Melika
und Hilde Regenter. Tschüss.
Tschüss.